Hallo, herzlich willkommen im Online-Gottesdienst, ihr liebe Geschwister und auch jeder, der mitmacht, es sei strukturell oder wenn du mal ganz spontan vorbeischaust. Ich bin gerade in meiner Wohnung und es kann sein, dass ihr ab und zu so etwas hört von den Nachbarn. Ich hoffe aber, dass ich eine ruhige Aufnahme für euch machen kann und auf jeden Fall hoffe ich, dass Gott diese Aufnahme verwendet, um euch näher zu sich zu ziehen und dass ihr im Glauben an Jesus wachsen dürft. Es ist ein Gottesdienst und wie normal darf ich auch diesen Gottesdienst öffnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Am Anfang möchte ich gerne mit euch beten. Vater im Himmel, großer Gott, du bist herrlich. Dir gebührt die Ehre bis in Ewigkeit. Wir können uns leider nicht treffen, wie wir es gewohnt waren oder wie wir es uns auch wünschen. Aber trotzdem danken wir dir für diese Möglichkeit, so Online-Gottesdienst zu machen. Segne uns bitte. Hilf jeder Zuhörer zu verstehen, mitmachen zu können. Und hilf mir zu predigen, dass ich deine Worte spreche. Und dass es wirklich zu deiner Ehre ist. Bau uns auf gemeinsam und jeder, der vielleicht Fragen hat oder auf der Suche ist, sei denen auch bitte sehr nahe, gib Antworten und zeig denen, wie du bist, wie herrlich du bist. Amen. Am Anfang des Gottesdienstes tun wir uns reinigen. Wir kommen vor einen heiligen Gott, einen herrlichen Gott. Und er hat uns die 10 Gebote gegeben. Was steht aber beim Anfang von diesen 10 Geboten? Es steht, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Von uns selber sind wir in Sünden gebunden. Wir sind unfrei. Wir sind Sklaven von Sünden. Glaubst du an Jesus Christus, dann bist du frei. Dann sagt Gott zu dir, bevor du irgendwelche Gebote hörst, ich bin der Herr, dein Gott. Es fängt also mit Beziehung an. Und als seine Kinder möchten wir uns durch Gott reinigen lassen. Er spricht zu uns, was er von uns verlangt, wie wir leben sollen, aus Dankbarkeit. Und heute möchte ich einiges anhand des 9. Gebot teilen. Das 9. Gebot. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Damit hängt zusammen, was Jesus selber gepredigt hat. In Matthäus 5, Vers 33 bis 37. Ich werde es vorlesen. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Also, was verlangt Gott von uns? Dass wir ein wahres Zeugnis ablegen, dass unsere Worte verlässlich sind. Dass wir treu mit unserer Zunge sind. Unser Ja sei ein Ja und unser Nein sei ein Nein. Ich denke, alle von uns tun uns schwer damit. Ich zumindest sowieso. Lasst uns zu Gott gehen, im Gebet uns oder ihm unsere Schulden bekennen und Vergebung von ihm fragen. Ich gebe eine kurze Zeit Stille fürs Gebet und ich werde das Gebet abschließen. Vater im Himmel, großer Gott, du bist herrlich. Und deine Worte sind gut. Du erinnerst uns daran, dass wir sündig sind. Das tust du nicht, um uns niederzudrücken. Du tust das, um uns näher zu dir zu ziehen. Wir danken dir deswegen. Du machst uns bekannt, dass es sehr wichtig ist, wie wir reden, was wir reden. Unser Ja soll ein Ja sein, unser Nein ein Nein. Wir haben es oft gebrochen. Wir waren nicht immer treu oder verlässig. Vergib ihn zu unserer Schuld. Danke dir, Herr Jesus, dass wir nicht alleine stehen, dass du bezahlt hast, dass du dieses Gebot erfüllt hast und dass wir, wenn wir Schuld haben, immer zu dir kommen dürfen. Dank dir gibt es überhaupt Gemeinde, dank dir gibt es überhaupt Online-Gottesdienst und du lebst auch heute. Und wenn wir zu dir kommen, wirst du uns nicht zurückschicken. Nein, du empfängst uns, wenn wir an dir glauben. Danke dir für diese Gnade. Vergib uns, was wir nicht gut getan haben und hilf uns immer mehr, deine Worte umzusetzen. Heilige uns, gib uns deinen Geist, damit wir Kraft erhalten, so zu leben, wie du von uns verlangst. Dir gebührt die Ehre in Ewigkeit. Amen. Vor etlichen Monaten habe ich angefangen mit einer Predigtreihe über Josef aus 1. Mose. Und damit werde ich heute weitermachen. Und ich lese 1. Mose 39, Abvers 19 bis oder mit Kapitel 40. Also 1. Mose 39, Abvers 19. Josef war bei Potiphar, dort hat er gedient als Sklave und die Frau von Potiphar wollte mit Josef schlafen, etwas Sexuelles wollte sie mit ihm haben und das gelingt ihr nicht und dann tut sie Lügen über Josef, sie tut nicht die Wahrheit erzählen und dann kommt das Folgende. Als nun sein Herr die Rede seiner Frau hörte, als sie sprach, so und so hat mir dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn. Und der Herr Josefs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. So war er dort im Gefängnis. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und alles, was er dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister kümmerte sich nicht im Geringsten um irgendetwas, das Josef in die Hand nahm. Denn der Herr war mit ihm, und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass der Mundschenk des Königs von Ägypten und der oberste Bäcker sich gegen ihrem Herrn, den König von Ägypten, versündigten. Da wurde der Pharao zornig über seine beiden Hofbeamten, den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker. Und er ließ sie im Haft setzen, im Haus des obersten der Leibwache, in den Kerker, in dem Josef gefangen lag. Und der oberste der Leibwache übertrug Josef die Sorge für sie, und er diente ihnen. Und sie waren längere Zeit im Gefängnis. Und sie hatten beide einen Traum in derselben Nacht. Jeder einen Traum von besonderer Bedeutung. Der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die in dem Kerker gefangen lagen. Als nun Josef am Morgen zu ihnen kam, sah er sie an und siehe, sie waren bedrückt. Da fragte er die Höflinge des Pharao, die mit ihm im Gefängnis seines Herrn waren, und sprach, »Warum macht ihr heute ein so finsteres Gesicht?« Sie antworteten ihm, »Wir haben einen Traum gehabt, und keiner ist da, der ihn deuten kann.« Josef sprach zu ihnen, »Kommen die Deutungen nicht von Gott? Erzähl es mir doch, Da erzählte der oberste Mundschenk dem Josef seinen Traum und sprach: In meinem Traum, siehe, da war ein Weinstock vor mir, und an dem Weinstock waren drei Reben. Und als er knospete, gingen die Blüten auf, und seine Trauben bekamen reife Beeren. Ich aber hatte den Becher des Pharao in der Hand, und ich nahm die Weintrauben und presste sie aus in den Becher des Pharao und reichte den Becher dem Pharao. Da sprach Josef zu ihm: Dies ist die Deutung. Die drei Reben sind drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt einsetzen, so dass du dem Pharao den Becher reichen wirst, wie du es früher zu tun pflegtest, als du noch sein Mundschenk warst. Solltest du dann etwa an mich denken, wenn es dir gut geht, so erweise mir Barmherzigkeit und erwähne mich bei dem Pharao und bringe mich aus diesem Haus heraus. Denn ich bin aus dem Land der Hebräer geraubt worden und habe auch hier gar nichts getan, weswegen man mich einsperren müsste. Als nun der oberste Bäcker sah, dass Josef eine gute Deutung gegeben hatte, sprach er zu ihm: Siehe, in meinem Traum trug ich drei Körbe mit Weißbrot auf meinem Kopf, und im obersten Korb war allerlei Backwerk, Speise für den Pharao. Aber die Vögel fraßen es mir aus dem Korb, der auf meinem Kopf war. Da antwortete Josef und sprach: Dies ist die Deutung. Die drei Körbe sind drei Tage. In drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und wird dich ans Holz hängen lassen, dass die Vögel dein Fleisch fressen werden. Und es geschah am dritten Tag, dem Geburtstag des Pharao, als er für alle seine Knechte ein Mahl veranstaltete, dass er das Haupt des obersten Mundschenken und des obersten Bäckers erhob unter allen seinen Knechten. Und den obersten Mundschenk setzte er wieder ein in sein Amt, so dass er dem Pharao den Becher reichen durfte. Aber den obersten Bäcker ließ er hängen, so wie Josef es ihnen gedeutet hatte. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Wem kann man noch vertrauen? Vielleicht hast du diese Frage. Vielleicht möchtest du gerne vertrauen, aber fällt es dir nicht leicht. Ich bin kein Experte, aber ich spüre, im Moment gibt es viel Misstrauen in Gesellschaft gegenüber einzelnen Personen, Gruppierungen, Organisationen, Regierungen etc. Was haben die alle vor? Was sind die genauen Absichten? Meinen sie es wirklich gut? Wie transparent sind die Leute? Wo kommen solche Fragen her? Ein Vater kann auch zu seinem Kind sagen: Hey, springe, ich werde dich auffangen. Wer von euch möchte überall im Leben mit Augendicht vertrauen und springen? Ich nicht. Und viele von euch, wenn nicht alle, auch nicht. Warum? Wie gesagt, ich bin kein Experte, aber wir haben so unsere Erfahrungen, negative Erfahrungen. Wir haben selber vieles miterlebt, was andere uns vielleicht getan haben. Oder du kennst dein eigenes Herz, wie finster es sein kann. In dieser Predigt handelt es sich um das Thema Vertrauen. Zu der Text. Was passiert, bevor Josef im Haft kommt? Seine Brüder konnte er nicht vertrauen. Die mögen ihn nicht. Die greifen und verkaufen ihn als Sklave, als er 17 Jahre alt war. Josef wird Sklave bei Potiphar. Potiphar vertraut ihn, stellt ihn als Aufseher seines Hauses an. Josef kann aber der Frau von Potiphar nicht vertrauen. Sie will mehr, sie will Sexuelles von ihm. Dann beschuldigt die Frau von Potiphar Josef bei Potiphar. Und? Wem vertraut Potiphar? Seiner Frau oder Josef? Naja, dass Josef dass er Josef nicht töten lässt, aber inhaftiert, das bringt schon zum Nachdenken. Er hatte die Möglichkeit gehabt, Josef zu töten. Er tut es nicht. Das zeigt, dass er wahrscheinlich schon auch Josef vielleicht glaubt. Aber egal. Es ist egal. Josef wird zu Unrecht ins Gefängnis geworfen. Hört sein Unglück dann nie auf? Was ein Unglückskind. Wem kann er vertrauen? Seine Familie nicht? Die Frau von seinem Chef nicht? Vielleicht sogar sein Chef nicht? Und Gott nicht? Viele von uns kennen es. Im Leben rutschst du ab. Und wenn es nicht mehr weiter geht, dann noch ein Station tiefer. Unsere Situationen sind vielleicht nicht so schlimm wie Josefs Situation. Aber viele erfahren es, abzurutschen. Wobei auch Mitmenschen eine Rolle spielen können. Übrigens, weltweit hocken viele Leute zu Unrecht im Gefängnis. Vor allem in Ländern, wo man Staat, Polizei, Richter nicht vertrauen kann. Nur als Beispiel, Open Doors, die hat sein Gebetsheft. Wenn du dieses Gebetsheft liest und mitbetest, dann betest du ein paar Mal im Monat für eine Person, der irgendwo inhaftiert worden ist, nur weil er an Jesus glaubt oder weil sie falsche Vorwürfe gegen ihn ausgesprochen haben. In so viele Länder, so viele Leute erleben es. Weltweit sind so viele Menschen Schlachtopfer von Menschenhandel. Und nicht nur weit weg, auch in Österreich. Vor viele Menschen ist das Leben nicht zum Lachen, auch ohne Corona nicht. Und Josef. Wie reagiert Josef in seine Situation? Als frischer Häftling. Sein Verhalten zeigen 5 Punkte, die dich vielleicht ermutigen können oder die dich schleifen können. 5 Punkte. Das erste. Unser Text sagt, der Herr segnet ihn. Und, nicht aber, und Josef bleibt vertrauenswürdig. Das heißt nicht, dass Josef keine Fehler macht. Aber Josef bleibt treu das tun, was Gott ihm zu tun gibt, egal wo er ist. Er sagt nicht, jetzt reicht es. Jetzt habe ich meine Schnauze voll. Es hat eh keinen Sinn. Auch das heißt nicht, dass er keine schlechten Tage hat. Oder dass er vielleicht nicht einmal schlecht drauf ist. Oder überhaupt nicht klagt. Aber Josef geht so im Haft weiter als bei Potiphar. Er ist zuverlässig bei seiner Arbeit und er bekommt Verantwortung. Auch im Dreck dient er. Das zweite ist, Josef hat ein Auge für das Leid anderer. Stell dir vor, du rutschst ab, ganz tief. Deine Umstände sind super schlecht, hoffnungslos. Alles, was du aufgebaut hast, ist kaputt. Nichts ist übrig. Leere Hände. So etwas kann dich zumachen. Zu für anderen. Es kann Raum geben für Selbstmitleid. Wenn das der Fall ist, ich möchte nicht urteilen. Ich kenne es selber. Es ist nicht schön. Was macht aber Josef? Wir haben es gelesen in Vers 6. Josef checkt, hey, der Mundschenk und Bäcker sehen nicht gut aus. Sie haben einen Gesichtsausdruck, der bedrückt und schwer ist. Kennst du es? Du siehst bedrückte Leute, wenn es dir selber schlecht geht. Was machst du? Josef fragt, obwohl er selber in einem schlimmen Zustand ist, hey, was ist los? Er hat Zeit, Energie, Aufmerksamkeit für andere, obwohl es ihm selber schlecht geht. Was machst du? Und dann kommt etwas Interessantes, das dritte Punkt. Als Josef fragt, wieso sieht euer Gesicht so finster aus? Was bekommt er dann für eine Antwort? Ja, wir haben geträumt und keine kann es auslegen. Träume. Träume, hör auf. Vor mehr als 10 Jahren träumte ich auch. Ich dachte, Gott hat gesprochen. Er hat mir etwas gezeigt. Und was denkt ihr? Nichts davon war wahr. Blödsinn, Spinnerei. Ich habe meine Brüder sehr damit verärgert, ihr die Träume zu erzählen. Und sie sind der Ursache, dass ich überhaupt nicht mehr zu Hause bin, dass ich hier bin. Träume. Viel Spaß damit. So hätte er reagieren können. Aber na, so reagiert Josef überhaupt nicht. Was sagt er? Hey, kommen die Deutungen nicht von Gott? Es ist eine rhetorische Frage und die Antwort ist ja. Was? Josef, vertraust du noch immer deinem Gott, trotz alles, was du miterlebt hast? Ja, Josef vertraut Gott noch immer. Sonst würde er ihn nicht erwähnen. Und er sagt, erzähle mir die Träume doch. Das zeigt, er vertraut noch immer, dass Gott mit ihm ist und ihm Deutung von Träumen geben kann. Josef darf für dich ein Glaubensvorbild sein. In den meist schwierigen Situationen, Gott ist da. Wenn es scheint, als ob es nicht so ist, Gott ist da und er ist treu. Gott möchte eine persönliche Beziehung mit dir und auch in schlimmen Umständen bleibt diese Beziehung aufrecht. Und dann das vierte Punkt. Die beiden betrübten Männer vertrauen Josef ihre Träume an. Ich fange mit dem Bäcker an. Und puh, wir müssen gestehen, Josef zeigt schon Mut. Was würdest du tun? Gott zeigt dir, sagt dir, was du sagen sollst, nämlich in 3 Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und wird dich ans Holz hängen lassen, dass die Vögel dein Fleisch fressen werden. Ich würde zuerst mindestens ein paar Mal tief atmen. Aber Josef erzählt es. Er tut nicht schönreden. Er erzählt einfach die Wahrheit. Wie ein Arzt, der seinen Patienten das unangenehme Befund mitteilen muss. Machen wir das auch. Erzählen wir die Wahrheit, auch wenn sie nicht schön ist. Sind wir bereit, unpopulär und geliebt zu sein für die Wahrheit? Übrigens, das ist nicht dasselbe, als unpopulär und ungeliebt uns zu verhalten. Das sind 2 verschiedene Sachen. Galater 4, Vers 5 bis 6 erzählt uns, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Also wir sollen gnädig sprechen mit Leuten, wenn die Fragen haben, gnädig antworten. Und dann das 5. Punkt, wie Josef reagiert. Wie der Bäcker hört auch der Mundschenk die Wahrheit. Für ihn bekommt Josef eine tolle Deutung von Gott. In 3 Tagen wird es wie früher sein. Pharao wird dein Haupt erheben. Und bei Vers 14 wird es interessant. Was tut Josef? Er checkt seine Möglichkeiten. Hey, wenn du rauskommst, denke an mich. Erwähne mich bei dem Pharao und bringe mich aus diesem Haft. Wenn du in Umständen bist, wo es dir nicht gut geht, dann musst du nicht unbedingt versuchen, da zu bleiben. Du darfst unternehmen, rauszukommen. Du darfst für Recht und Gerechtigkeit kämpfen, auch wenn es dir selber betrifft. Und eine Sache, ein Wort fällt in diese Geschichte stark auf. Etwas Sensibles, etwas, was Hoffnung gibt, etwas, was später auch weh tut. Josef sagt, tue, bitte zu mir Chesed und gedenke mir. Tue, bitte zu mir Chesed und gedenke mir. Dieses hebräische Wort Chesed ist nicht immer einfach zu übersetzen. Es wird auch ganz verschieden übersetzt in die ganze Bibel. Es heißt so viel wie Barmherzigkeit, Treue, Gunst, Freundlichkeit. Und Josef sagt, bitte zeig es mir. Josef sieht eine Möglichkeit und fleht. Und er erzählt auch, wie ungerecht er behandelt worden ist. Kann Josef dem Mundschenk vertrauen? Naja, er hat keine andere Möglichkeit. Sonst hat er nichts, oder? Und was passiert? Josef hat recht gehabt. Die Deutungen von Träumen kommen von Gott. Am dritten Tag passiert genau, was Gott via Josef erzählt hat. Pharao lässt den Bäcker umbringen und setzt den Mundschenk wieder im Amt. Wow! Der Mundschenk muss sehr froh und dankbar gewesen sein. Er lebt und er darf seinen Ehrenjob weitermachen. Und er erzählt Pharao von Josef, oder? Er weiß, wie schlimm es im Haft ist. Er hat es selber erlebt. Er hat Josef angeschaut, dass er erzählt hat, bitte denke an mir. Er wird an Josef denken, oder? Der zu Unrecht da ist. Josef wartet. Er hat Hoffnung. Darf ich bald vielleicht mal raus? Riecht er Freiheit? Vers 23, womit Kapitel 40 endet, tut dann so weh. Es ist so typisch für diese Welt. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Wie geht es dir dabei? Hast du es erlebt, dass jemand dich vergessen hat? Hast du deine Hoffnung auf jemanden gesetzt und nichts ist rausgekommen? Solche Sachen tun sehr weh. Oder vielleicht fällt dir gerade ein, dass du jemandem etwas versprochen hast und nicht gemacht hast. Spricht dein Gewissen im Moment. Verwendet Gott dein Gewissen, um zu dir zu sprechen. Gott sagt, lass dein Ja, Ja sein und dein Nein, Nein. Dann handle dementsprechend. Wenn diese Situation, kann man sagen, wem kann man noch vertrauen? Wem kann man noch vertrauen? Und wo ist Gott? In bestimmten Momenten können wir diese Frage stellen. Josef theoretisch auch. Wenn wir aber Josefs ganze Leben anschauen, dann sehen wir, Kapitel 39, Vers 21 ist nicht gelogen. Dort steht, der Herr war mit Josef und verschaffte ihm etwas, streckte etwas nach ihm aus, wendet ihm etwas zu. Was? Wieder diesen Chesed. Barmherzigkeit, Treue, Gunst, Freundlichkeit oder beständige Liebe. Ich habe diese Woche mit meinem ehemaligen Hebräisch-Dozent gesprochen, was er von dieses Wort oder was er darüber sagt. Er wird so übersetzen. Es ist ein Chesed ist ein Loyalität. Es ist eine Treue, auch wenn die andere Partei es verbockt hat. Und Josef hat dem Mundschenk gebetet. Bitte, bitte zeige mir Chesed, beständige Liebe, Treue und denke an mir. Der freie Mundschenk zeigt es ihm aber nicht. Und vor diesem Hintergrund, der Hintergrund des untreuen Mundschenks, strahlt Gottes Charakter. Gott, der voller Chesed, beständige Liebe ist. Die ganze Lebensgeschichte von Josef zeigt, hey Josef, deine Brüder, die Frau von Potiphar, vielleicht Potiphar selber, der Mundschenk zeigen dir keine Treue. Aber Gott zeigt dir seine Treue. Er geht nie davon und ist in alle Umstände bei dir. Als deine Brüder dich in die Zisterne warfen und dich als Sklave verkaufen, anstatt zu ermorden, Gott sparte dein Leben und hatte Großes mit dir vor. als du dort alleine auf dem Sklavenmarkt warst und Potiphar dich in seinem Haus brachte, als Sklave, Gott war mit dir und ließ dir alles gelungen, was du unternahm. Als die Frau von Potiphar dich ins Bett ziehen wollte und du sagtest, wie sollte ich eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Dann hörte es Gott. Er hörte deine Treue und es hat ihm gefreut. Und er hat dich wiederum von dem Tod bewahrt, damit Potiphar dich nicht hat umbringen lassen. Als du zu Unrecht ins Gefängnis kamst, Gott schenkte dir Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. In all diese Schwierigkeiten war dein Gott, die du fürchtest und liebst, dir treu, Josef. Wo Menschen dir mit Untreu begegneten, begegnete Gott dir mit seinem Chesed, mit seiner beständigen Liebe, Tag für Tag. Diese herrliche Eigenschaft von Gott, die wird in der ganzen Bibel besungen. Wirklich, in der ganzen Bibel. Nur ein paar Beispiele. Als das Volk Israel aus Ägypten, aus der Sklaverei befreit worden sind, singen sie: Du, Gott, leitest in deiner Chesed, beständige Liebe, das Volk, das du erlöst hast. Als Gott sich Moses bekannt macht und zu Moses ruft, wie er ist, sagt Gott: Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und voller Chesed, voller beständige Liebe und Treue. Man sieht es in den Psalmen, wo die Psalmisten über Gott schreiben und singen, über sein Chesed, gipfelnd im Psalm 136, wo 26 Mal gesungen wird: Seine Chesed, seine beständige Liebe währt ewiglich. Und wir sehen es, als die Propheten dem untreuen Volk Israel gegenüber von Gott erzählten. Zum Beispiel Jeremia. Er sagt, oder Gott sagt: Wer sich rühmen will, der rühme sich dessen, dass er Einsicht hat und mich erkennt, dass ich der Herr bin, der Chesed, beständige Liebe, Recht und Gerechtigkeit übt auf Erden. Denn daran habe ich Wohlgefallen, spricht der Herr. Die ganze Bibel singt: Gott ist treu und voller beständiger Liebe. Es sind Lieder, die mit Tränen und Schmerzen gekauft worden sind. Es ist gesungen worden von Leuten, die verfolgt, misshandelt und gefoltert wurden. Wem kann man noch vertrauen? Die Bibel sagt zwei Sachen. Eins, Gott ist zu vertrauen, egal in welche Umstände. Zwei, setze dein Vertrauen nicht auf Menschen, aber auf Gott. Warum? Warum, Klaas? Was tut Gott, dass ich ihm in 2021 mein Vertrauen gebe? Das ist eine sehr gute Frage. Vertrauen muss aufgebaut werden. Am liebsten, wenn du so eine Frage stellst, dann würde ich einfach zuhören. Erzähl, was hast du im Leben miterlebt? Was bringt dich dazu, so eine Frage zu stellen? Du darfst klagen. Und zur gleichen Zeit, lass mich wie Josef versuchen, die Wahrheit ganz klar zu sagen. Die Bibel sagt, keine ist gerecht, auch nicht eine. Es ist keine, der verständigt ist, der nach Gott fragt. Hast du es verbockt? Willkommen im Club. Die ganze Welt hat es bei Gott verbockt. Keiner erfüllt Gottes Standard. Und unsere sogenannten guten Werken sind wie ein paar Euro, wenn du Millionen von Schulden hast. Viel Erfolg. Oh oh, dann gibt es ein Problem, oder? Ja. Ja. Laut der Bibel schon. Gottes Zorn ruht auf jedem Menschen. Auch auf dir. Aber als die ersten Menschen gesündigt haben, dann hat Gott schon versprochen, er selber wird das Problem lösen. Er wird dir einen Ausweg anbieten. Das hat er versprochen. Und dieses Versprechen hat er in die ganze Geschichte wiederholt. Und er hat es gehalten. Gott, der Vater, sendet seinen eigenen Sohn, Jesus. Er löst das Problem nicht nur, er trägt es sogar am Kreuz. Wie Josef kommt Jesus zu Unrecht in der Hölle. Jesus bezahlt für dein Sünden, damit du von Gottes Zorn befreit wirst. Wenn du an ihn glaubst, wenn du ihm vertraust, tust du das nicht, dann stehst du eines Tages alleine für Gott, ohne Jesus und mit Gottes Zorn. Warum ist Gott zu vertrauen, auch in 2021? 1. Weil er alle seine Versprechen gehalten hat. Und 2. Weil er alles gegeben hat, um dich von deinem Schuld zu befreien. Alles. Menschen vergessen Menschen. Menschen sind untreu, wie der Mundschenk. Gott vergisst Menschen nie. Nie. Sogar wenn wir grob gesündigt haben, dann dürfen wir zu ihm kommen. König David hat's gecheckt. Er hat unglaublich grob gesündigt. Er hat eine Frau ins Bett gezogen, die nicht seine Frau war. Er hat sie schwanger gemacht und aus Angst für seinen Ruf ihr Mann ermordet. Er versucht, sein Gewissen zu beruhigen. Gott sendet aber einen Prophet, um ihm sein Schuld klar darzustellen. Ja, Gott ist treu, auch indem er Sünden entlarvt. Und David checkt es, dass er gesündigt hat, unglaublich gesündigt hat. Und dann schreibt er Psalm 51. Und was schreibt er beim Anfang in Vers 1? O Gott, sei mir gnädig nach deiner Chesed, nach deiner beständigen Liebe. Etwas anderes als Gottes Gnade und Chesed blieben ihm nicht übrig. David checkt, bei Gott gibt es immer Chesed. Immer. Obwohl David nicht treu war, bleibt Gott treu. Auch wenn David es super verbockt hat. Dieser gnädige Gott ist heute noch genauso gnädig. Er ist 100% treu. Du und ich, wir leben in einer Welt mit viel Misstrauen. Im Moment spüren wir es sehr stark. Vieles ist unsicher und ungewiss. Und Corona macht klar, dass wir klein sind. Was Gott hier in der Bibel sagt ist, springe, vertraue mir, ich werde dich auffangen. Vertraust du Jesus, meinen Sohn, dann bleibe ich ewig bei dir. Dann haben wir die Ewigkeit gemeinsam. Ich möchte abschließen mit ein paar sehr schöne Versen aus 2. Timotheus 2, die Versen 11 bis 13. Dort steht: Glaubwürdig ist das Wort. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er, Gott, uns verleugnen. Und dann kommt es. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Dieser Gott ist ein herrlicher Gott. Amen. Ich möchte noch mit ein Gebet abschließen. Vater im Himmel, herrlicher Gott, gnädiger Gott, du bist treu. Du zeigst beständige Liebe, immer wieder, obwohl wir es nicht verdient haben. Es ist alles Gnade. Du weißt, Herr, dass wir uns schwer tun können, zu vertrauen, auch dir zu vertrauen. Das können wir nicht verneinen. Hilf uns dabei. Hilf uns, Vertrauen zu haben. in alle Umstände. Hilf uns, Freude zu finden in deiner beständigen Liebe. Hilf uns selber auch, treu zu sein in Wort und Tat, dass wir dir in diesem auch wirklich dir nachfolgen, Jesus Christus. Herr, segne bitte jede Zuhörer. Und Herr Jesus, sei du bitte jedem sehr nahe. In dieser Woche, in die kommenden Tage, dass du uns leitest und führst, dass wir auch sehen, wie du in unserem Leben anwesend bist. Und hilf uns auch, dir die Ehre zu geben, die dir gebührt. Wir loben und preisen dich für das Evangelium, für diese wunderbare Botschaft. Wir hätten es nicht selber ausdenken können, sowas. Aber du hast es gemacht. Du hast dein Versprechen gegeben, Vater, und du hast sie gehalten. Herrlich bist du. Amen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, der Herr hat euch ja mit dieser Stelle aus der Bibel aufbauen können, mit seinem Charakter euch aufbauen können. Und ich möchte euch zum Schluss noch Gottes Segen mitgeben. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag noch, es sei ein Sonntag oder ein anderer Tag, und auch eine gesegnete Woche.